Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir machen heute weiter im ersten Petrusbrief. Und unser Predigttext, den ihr auf dem Gottesdienstblatt seht oder mitlesen könnt, der beginnt mit der Anrede, ihr Lieben bzw. liebe Freunde. Und daran erkennen wir, dass in dem Brief ein neuer Abschnitt beginnt. In Petrus 2, Vers 11 hat Petrus das ebenso gemacht. Da kommt dann auch mitten im Brief nochmal ein, liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Und wir sind jetzt im letzten Abschnitt des Briefes angelangt. Und Petrus kommt zu seinem abschließenden Gedankengang, der die Verfolgungssituation noch einmal aufnimmt, in der sich die Gemeinden in Kleinasien befinden. Im gesamten Brief bestätigt Petrus den Gemeinden, dass sie Fremdlinge in der Welt sind, wie wir es ja eben auch schon bei der Einleitung zum Abschnitt im zweiten Kapitel gehört haben. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Und auch jetzt oder durch den ganzen Brief gibt Petrus den Gemeinden zu verstehen, im Grunde gehört ihr nicht in diese Welt, im Grunde seid ihr ja fremd in diese Welt. Die Welt um euch herum ist anders, als ihr es seid. Und das hat eben zur Folge, auch das schreibt Petrus immer wieder, dass die Gemeinden dort ja, Ausgrenzung erfahren und Verfolgung durch die anderen Menschen um sie herum. Das ist die Wirklichkeit, in der die Gemeinde lebt. Und Petrus spricht den Gemeinden in Kleinasien in seinem Brief jetzt im letzten Abschnitt noch einmal Trost zu. Im heutigen Abschnitt vom Vers im vierten Kapitel, im Vers 12 bis 19, tröstet er die, die für Christus leiden. Und im fünften Kapitel, dann im Abschlusskapitel, stärkt er zuerst die Ältesten der Gemeinde für ihren Dienst und abschließend ermutigt er noch einmal die gesamte Gemeinde im Glauben treu zu sein und Christus zu dienen. Das fünfte Kapitel wollen wir uns dann in den nächsten Predigten noch einmal ansehen. Und heute schauen wir uns eben 1. Petrus 4, Vers 12 bis 19 an und ich lese den Predigttext noch einmal vor und ihr könnt mitlesen. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Aus dem Text ergeben sich drei Gliederungspunkte. Die Verse 12 bis 16 habe ich überschrieben mit Leiden als Segen. Die Verse 17 und 18 Leiden als endzeitliches Zeichen. Und die Vers 19 Leiden im Vertrauen auf Gott. Fangen wir also mit dem ersten Abschnitt an. Leiden als Segen. Und diesen Abschnitt, den beherrschen im Grunde zwei Gedanken. Nämlich einmal, das Leid ist für den Christen zu erwarten. Und der zweite ist, auch im Leid sollen wir weiterhin rechtschaffen leben als Ausdruck des Vertrauens, unseres Vertrauens zu Gott. Und beides mündet dann in der Aussage, dass das Leiden für Christus ein Segen ist für den, dem das Leid widerfährt. Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Petrus beginnt mit einer Ermahnung und gleichzeitig bestätigt er den Gemeinden in Kleinasien, wie schon an früherer Stelle, dass sie Verfolgung leiden werden und dass das nichts Ungewöhnliches ist. Für uns klingt das hier in unserer Welt allerdings ziemlich ungewöhnlich. Doch für die frühen Christen war es sicher ganz normal, Ausgrenzung und Verfolgung zu erfahren. Wir haben uns die Situation in Kleinasien schon mehrfach angesehen, denn es gibt dort die griechischen und die heidnischen Götter, es gibt die römischen Kaiser, die sich als Gott verehren lassen, und es gibt auch viele Juden, die das Christentum als Sekte verfolgen und Christus als Messias ablehnen. Und wenn sie dann unter diesen Umständen öffentlich den dreieinigen Gott bekennen, dann können wir verstehen, dass Ausgrenzung und Verfolgung eher normal sein könnte. Der Gedanke, dass ungerechtes Leiden nicht als Überraschung kommt, ist für Menschen in der heutigen Zeit schon eher unüblich. Natürlich haben wir davon gehört, dass Christen in vielen Ländern verfolgt werden. Aber wie sieht es in unserem Land aus? Wir hören davon, aber es ist eigentlich relativ weit von uns entfernt. Aber wie sieht es hier bei uns aus? Müssen wir Verfolgung leiden, Ausgrenzung, erfahren wir Ausgrenzung, wenn wir uns zu Christus bekennen? Und welche Art von Ausgrenzung ist es? Geht es um unser Leben? Unser Empfinden ist eigentlich, dass Leiden und harte Zeiten zu den seltenen Ereignissen in unserem Leben gehören. Und in Deutschland leben wir zum Beispiel schon fast 70 Jahre in einem äußeren Frieden. Und sollte Leid dann doch überraschenderweise vorkommen, so ist gleichzeitig ein Bemühen da, dieses Leid so schnell wie möglich zu beenden. Wenn nötig, durch ein geändertes Verhalten von uns. Und hier meine ich jetzt alle Arten von Leid, also durch Krankheit, berufliche oder familiäre Probleme. In diesen Fällen besteht die Chance, dass sich die Situation verändert, wenn wir uns verändern. Doch wenn unser Bekenntnis zu Christus die Ursache für das Leid ist, das wir erfahren, dann können wir unsere Situation nicht ändern, ohne Christus zu verraten. Unsere Erwartung nach einem Leben ohne Leid ist nicht verwunderlich, denn als Gott die Welt geschaffen hat, waren Unglück und Tod von ihm nicht vorgesehen. Im Garten Eden kamen diese beiden Dinge nicht vor. Erst der Sündenfall hat Unglück und Tod in die Welt gebracht. Vielleicht kommt aus dieser Zeit auch unser Verlangen nach einem Leben, also unser Verlangen, Leid zu vermeiden. Der Zustand von Glück und Zufriedenheit gilt bei uns als absolut erstrebenswert. Und auch unter Christen soll das Leben harmonisch und frei von Leid sein. Unser Verlangen nach Frieden und Glück findet sich auch in der Erwartung des ewigen Lebens wieder. Denn sind wir bei Gott und verbringen die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Christus, dann sollen alle Tränen abgewischt sein und wir finden Frieden und das Leiden wird dann ganz sicher ein Ende haben. Der Brief von Petrus ist an die Gemeinden gerichtet, die in der Welt nach dem Sündenfall leben. Tod und Sünde sind allerorts. Die christliche Gemeinde erfährt vielfach Ausgrenzung und Verfolgung. Und Petrus zeigt auf, wie die Gemeinden damit umgehen sollen. Es ist eben nicht, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, sagt er in Vers 13, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Petrus nimmt hier nochmal einen Gedanken aus dem ersten Kapitel auf. In Versen 6 und 7 heißt es, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Im Angesicht des Leidens durch Ausgrenzung und Verfolgung sollen die Gemeinden nicht geschockt sein. Anstatt zu zweifeln oder zu grübeln, sollten sich die Christen freuen, dass ihr Leben in der Verfolgung die gleichen Züge trägt wie das Leben Christi. Christus hat selbst angekündigt, dass seine Nachfolger nicht beliebt sein werden. Denn die frohe Botschaft ist denen nun mal nicht angenehm, die für sie verschlossen sind. Stattdessen ist das Evangelium eine ständige Anklage an ihren Lebensstil. Christus warnt sogar davor, dass den Christen geschmeichelt wird. In Lukas 6, Vers 26 heißt es: Weh euch, wenn euch jedermann wohlredet, denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Es mag für die Gemeinden eine Überraschung gewesen sein, wie stark die Verfolgung ist. Aber das bietet umso mehr Gelegenheit, am Leiden Christi teilzuhaben, so wie Paulus es den Kolossern geschrieben hat, im ersten Kapitel. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. Für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Doch die Freude hier ist nur eine Vorschattung auf die Freude, die wir erwarten dürfen, wenn Christus wiederkommt. Was uns hier als schwierig und ungerecht erscheint, wird verblassen und die Freude wird überschwänglich. Bedingung für diese Freude ist allerdings, dass die Gemeinde oder der einzelne Christ, dass er verfolgt wird, weil er das Leid für oder wegen Christus erfährt. Das ist die Grundvoraussetzung. Für Leid wegen sündigen Verhalten gibt es keine Entschuldigung. Wir lesen in den Versen 14 bis 16. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Der Gedanke des Leidens um Christi willen wird also in Vers 14 und in Vers 16 aufgenommen. Wir schauen nochmal hin. Vers 14, Schmähung und Verunglimpfung um des Namens Christi willen. Und Vers 16, nicht schämen, wenn man als Christ leidet. Im ersten Jahrhundert hatte Verunglimpfung und Entehrung, da war das eine besondere Erniedrigung. Es ist nicht nur Kritik an jemanden gewesen, sondern es war ein irreparabler Schaden der Position in der Gesellschaft. Christen der damaligen Zeit mussten also den Verlust ihrer gesellschaftlichen Stellung in Kauf nehmen, wenn sie sich zum Christentum bekennen. Denn sie mussten sich von den Tempelkulten für die Götter der Heiden fernhalten, konnten an diversen Geschäften nicht mehr teilnehmen. Und für Petrus ist es wichtig, dass die Christen erkennen, dass die Schmähungen nicht für sie persönlich sind, sondern dass sie mit Christus gleichgesetzt werden und dass sie deshalb dieses Leid erfahren. Sie müssen verstehen, dass ihnen das Leid geschieht um Christi willen. Sie müssen verstehen, dass sie Ziel von Schmähungen werden, die Christus gelten. Sie müssen verstehen, dass sie für Christus leiden, weil der Geist Gottes auf ihnen ruht. Und sie müssen verstehen, welche Ehre es ist, den Geist Gottes zu bekommen und dafür in der Welt erkannt zu werden. Sie müssen verstehen, dass es ein Segen ist, den Geist Gottes zu bekommen. Dieser Geist gibt den Gläubigen gleichzeitig die Kraft und Geduld, das erfahrene Leid zu ertragen. Denn in Vers 14 heißt es: Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Und Petrus nimmt hier ein Wort von Christus aus Matthäus 5 auf. Matthäus 5, die Verse 10 bis 12. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Diesen Gedanken nimmt Petrus hier auf und damit tröstet er die Gemeinden, die in der Verfolgung leben. In jedem Fall muss das Leiden für die Sache von Christus erfolgen und vom christlichen Rechtsempfinden ungerechtfertigt sein. Das Leiden muss sich also auf gute Taten zurückführen lassen und keinesfalls auf Mord oder Diebstahl, wie wir in Vers 15 lesen. Vermutlich war das auch unter den Christen nicht unbedingt das Problem. Mord und Diebstahl. Schwieriger ist es schon mit dem letzten Punkt, um zu erfassen, worum es da geht. Nämlich bei Luther heißt es, der in ein fremdes Amt greift, und in anderen Übersetzungen, weil er die Rechte anderer missachtet oder der sich in fremde Sachen einmischt oder weil er sich um fremde Dinge mischt. Die anderen Übersetzungen sind NGÜ, Elberfelder und Schlachter. Und der Grund hierfür ist einfach. Denn die Christen stehen ohnehin unter besonderer Beobachtung. Es besteht zur damaligen Zeit immer wieder die Gefahr von gewaltsamen Übergriffen oder Pogromen auf die Christen, die Teile von Gemeinden oder ganze Gemeinden auslöschen. Deshalb dürfen sich die Christen keinesfalls durch Verstoß gegen Gesetze selbst in Verruf bringen, sodass verhängte Strafen am Ende noch berechtigt sein könnten. Zum Schutz der Gemeinden und zur Ehre Gottes sollen die Christen ein in dieser Hinsicht unauffälliges Leben führen. Und stattdessen sollten sie dafür bekannt sein, ehrenhaft zu sein und die Gesetze zu befolgen. Mit dem Einmischen in fremde Angelegenheiten könnte Folgendes gemeint sein. Zum Beispiel eine Einmischung in eine Amtsbefugnis von anderen. Zum Beispiel Übernahme von polizeilichen Aufgaben, was im schlimmsten Fall in Richtung Selbstjustiz geht, weil ich meine, dass jemand etwas Unrechtes getan hat, dass ich ihn dann eben selbst bestrafe. Sowas darf ein Christ nicht machen. Das dürfen andere Menschen nicht machen, aber ein Christ darf es erst recht nicht. Andere Menschen nehmen es sich vielleicht heraus, wir dürfen es nicht. Oder sich wichtig machen in Dingen, die einen nichts angehen. Das wäre also ein andere beurteilen und richten und dann diese Meinungen auch noch verbreiten. Oder eine Einmischung in elterliche Erziehungsaufgaben von anderen. Oder in fremde Ehen. Jetzt gar nicht innerhalb der Gemeinde, sondern eben außerhalb der Gemeinde. Das heißt, wenn ich meine, außerhalb der Gemeinde in einer Ehe oder in der Kindererziehung wird etwas falsch gemacht und ich möchte da massiv einschreiten und es korrigieren. Das geht so nicht. Wer sich also überall einmischt, darauf zielt es letztlich ab, der in ein fremdes Amt greift. Wer sich also überall einmischt, der muss sich nicht wundern, wenn er auf Widerstand stößt. Und in diesem Fall darf er sich auf keinen Fall einbilden, er leide als Christ. Weil er sich, wenn er sich so einmischt, macht er sich selber wichtig. Er macht nicht Christus groß. Es geht in dem Fall gar nicht um Christus, das ist gar nicht die Frage. Wir sollen Christus gehorsam sein, ja. Und das soll man uns anmerken. Aber wir sind nicht die Wächter oder die Polizei der Sitten in der Welt. Wenn Christen also leiden, dann, obwohl sie Gutes tun und ihr Christsein der einzige Grund ist, der angeführt werden kann. Für die neutestamentlichen Gemeinden war das in erster Linie, dass sie keine anderen Götter angebetet haben. Und jetzt führt Petrus eine endzeitliche Schlussfolgerung als Fundament für seine Ermahnung an und führt uns damit zum zweiten Predigtpunkt. Verse 17 und 18, Leiden als endzeitliches Zeichen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Eines Tages werden die Verfolger und Peiniger der Gemeinden sich vor Gott für ihr Verhalten rechtfertigen müssen. von Christus selbst haben wir in der Lesung, die aus Matthäus 25, Vers 31 bis 46 über das Weltgericht, wo das Weltgericht angekündigt, das haben wir in der Lesung gehört. Die Apostel verkünden dies ebenso in den Gemeinden und schreiben es in ihren Briefen. Jesu Worte über das Weltgericht sind da sehr eindeutig. Und Christus beschließt den Abschnitt in Matthäus mit den Worten in Vers 46, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Das ist also eine ganz klare Trennung. In den christlichen Gemeinden von damals war das bekannt, dass das Gericht Gottes kommen wird. Und die Gemeinde muss wissen, dass Gott nicht nur die Sünden der Welt bestraft, sondern auch die Verfehlungen derer, die zu Gott gehören. Petrus schreibt, dass das Gericht am Hause Gottes beginnt. Und damit kündigt er die Verfolgung der Gemeinden in Kleinasien als ersten Schritt zu dem Gericht an. Und er spendet so Trost, dass das Leiden in dieser Welt begrenzt ist. Gleichzeitig nimmt er damit auch wieder Bezug auf den Vers oben und gibt einen weiteren Grund zur Freude über Leid um Christi willen an, den wir mit Paulus aus dem 1. Korintherbrief so formulieren können. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Mit anderen Worten ist das Leiden für Christus ein endzeitliches Zeichen für die, auf denen Gottes Geist ruht. Vers 14. Und somit ist ein Leiden um Christi willen ein Zeichen für Freude. Im Grunde ist das Leiden für Christus also eine Auszeichnung. Denn leiden wir für Christus, dann ruht auf uns der Geist Gottes. Und wir wissen, dass der Geist Gottes nicht auf allen ruht. Der Apostel macht den Gemeinden also nochmals bewusst, wenn die Verfolgung der Christen im Grunde ein Zeichen für das Gericht ist und diese Situation der Christen schon ein solches Leiden hervorruft, wie viel stärker muss das Gericht für die Ungläubigen sein, die Gott nicht kennen, ihn ablenken oder sogar seine Gemeinde und damit Christus verfolgen, ihn ablehnen. Also für die muss das Gericht noch stärker sein, die Gott ablehnen. Und hierzu stellt Petrus die rhetorische Frage, die er aus Sprüche 11, Vers 31 entnommen hat. Siehe, dem Gerechten wird vergolten auf Erden, wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder. Das ist also der Vers 18 aus unserem Predigttext. Christen sollen also im Lichte von Gottes Gericht leben und nicht auf irdisches Vergnügen ausgerichtet sein. Um das nochmal klarzustellen, Christen sind natürlich durch ihren Glauben gerettet. Dass das Kreuzesopfer Christi für sie gilt und dass sie dieses Opfer zur Vergeltung ihrer Sünden nötig haben. Wenn sie das glauben, dann werden sie gerettet. Im Lichte von Gottes Gericht zu leben bedeutet also, im Leiden zu erkennen, dass dieses Leben hier nicht die Ewigkeit ist, sondern dass das Gericht kommt und die irdischen Leiden ein Ende haben werden. Gleichzeitig soll uns das Wissen um dieses Gericht antreiben, den Menschen um uns herum das Evangelium zu verkünden, damit diese davon hören und ebenfalls zum rettenden Glauben kommen. Die Verkündigung kann dann in Verfolgung durch jene enden, denen wir die frohe Botschaft verkündet haben. Doch sind wir aufgefordert, dieses Risiko einzugehen. Die Gemeinden damals waren aufgefordert, das Risiko einzugehen, das Evangelium zu verkünden. Und bei denen ging es dann im Grunde um Leben und Tod. Und wir sind heute auch aufgefordert, das Evangelium zu verkünden. Auch wenn wir dann vielleicht aus einer sozialen Gruppe ausgegrenzt werden. Wenn sich ungläubige Freunde von uns abwenden, weil wir das Evangelium verkünden. Wenn wir es aufrichtig verkünden und nicht, um uns wichtig zu machen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Das in der rechten Demut zu verkünden. Aber sie sollen, die Gemeinden in Kleinasien sollen dieses Risiko eingehen und wir sollen es eben auch eingehen. Und wie Petrus den Abschnitt abschließt, dürfen wir auf einen treuen Schöpfergott vertrauen. In Vers 19. Und damit der letzte Predigtpunkt. Leiden im Vertrauen auf Gott. Vers 19. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Abschließend zu diesem Gedanken über den Trost im Leid fordert Petrus die Gemeinden in Vers 19 auf, ihre Hilfe allein beim Herrn zu suchen. Auch die, die in der Verfolgung leiden, sollen sich ihm anbefehlen. Sie sollen Gott im Sinne von Psalm 27, den wir heute zum Eingang gehört haben, in dem Sinne sollen sie Gott anbeten. Ich lese nochmal die ersten drei Verse aus Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Dieses Vertrauen auf Gott fällt vielleicht besonders schwer, wenn sich das Leid auf unseren Gehorsam gegenüber Gott zurückführen lässt. Denn da stellen wir uns schnell die Frage, ob wir das Richtige tun, ob wir das Leid nicht durch ein anderes Verhalten vermeiden können. Oder auch, warum hat Gott uns nicht vor diesem Leid bewahrt, wo wir ihm doch so treu dienen? Doch genau diese Fragen sollen wir uns im Grunde nicht stellen, sondern wir sollen uns fragen, was Jesus in unserer Situation gemacht hätte. Und die Antwort hat Petrus eben auch in diesem Brief schon gegeben, im zweiten Kapitel, bei seinen Mahnungen an die Sklaven. Da heißt es, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellt es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Hier ist uns Christus das Vorbild, denn er hat alles Leid klaglos ertragen und nicht seine Macht demonstriert, sondern er hat es seinem Vater überlassen, Recht zu sprechen und umzusetzen. Ihm, dem treuen Schöpfer, der die Macht hat, alle weltliche oder menschliche Gewalt zu richten. Er wird über die Christen und Nichtchristen richten und dann sind menschliche Urteile über uns nicht mehr relevant. Es ist leicht, Gutes zu tun, wenn wir in einem gewissen Wohlstand leben und keine Angst haben müssen, unseren Glauben zu bekennen, weil dadurch vielleicht Nachteile entstehen. Und es ist schwer, damit fortzufahren, wenn wir durch unser Bekenntnis zu Gott Ausgrenzung und Verfolgung erleiden. Für die Christen in Kleinasien ging es um Leben und Tod. Aber was ist unser Risiko, wenn wir das tun? Wir kommen zum Schluss und fassen zusammen. Dieser Text über das Leiden aufgrund unseres Glaubens scheint uns in Deutschland recht weit entfernt zu sein. Die frühchristlichen Gemeinden und auch in den folgenden Jahrhunderten haben Christen um ihres Glaubens willen gelitten und sind dafür sogar in den Tod gegangen. Und in einigen Ländern ist das noch heute der Fall. dass Christen verfolgt werden. Aktuell spricht das Hilfswerk Open Doors davon, dass weltweit rund 100 Millionen Christen in knapp 70 Ländern wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Und exemplarisch möchte ich ein paar Länder nennen. Irak, Nigeria, Nordkorea, Türkei, Indien, China und andere. Damit sind die Christen die weltweit größte verfolgte Religionsgemeinschaft. Für Christen in diesen Ländern hat der Text von heute sicher noch eine ganz andere Relevanz als für uns. Denn wir kämpfen eben nicht um unser Überleben, wenn wir uns zu Christus bekennen. Bedeutet das, dass der Geist Gottes vielleicht nicht auf uns ruht? Und gehören wir womöglich nicht zu den Erwählten, weil die Verfolgung und das Leiden um Christi willen ausbleibt? Oder ist unser Bekenntnis nicht aktiv genug? Oder ist unser Bekenntnis zu versteckt? Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Denn wenn wir auf den Aspekt von Ehre und Scham schauen, dann ist der Text für uns eben auch relevant. Können wir uns Situationen vorstellen, in denen wir uns aus Scham bzw. aus Sorge um unsere Ehre nicht zu Christus bekennen? Ich möchte ein paar Beispiele nennen oder ein paar Fragen dazu stellen. Welche Art von Filmen schauen wir uns an? Sind wir auf Partys? Was machen wir alles mit? Wie stellen wir uns, wenn in unserer Gegenwart schmutzige Witze erzählt werden? Widersprechen wir bei gotteslästerlichen Reden in unserer Gegenwart? Sicher sind die jungen Menschen unter uns da noch mehr gefährdet als die Älteren, weil sie einfach auch noch viel mehr Kontakt mit der Welt haben. Doch ich glaube, dass eben alle Altersklassen davon betroffen sind. Sind wir immer entschlossen, für Christus einzustehen? Oder halten wir hin und wieder den Mund, weil wir um unsere Anerkennung in der Gruppe von Ungläubigen fürchten? Was nehmen wir mit aus dieser Predigt? Ich habe ein paar Punkte zusammengefasst. Wir dürfen als Christen nicht überrascht sein, wenn wir für unser Bekenntnis zu Christus leiden und Ansehen verlieren. Zweitens, das Erleiden von Schande oder der Verlust von Ansehen um Christi willen sollte als Test für das letzte Gericht verstanden werden. Über Gelegenheit, sich für Christus einzusetzen, auch unter Verlust des eigenen Status, sollten wir uns als Christen freuen, da uns dieses Leiden näher zu Christus bringt. Viertens, als Christen sollen wir den Schmerz überwinden, den wir in dieser Welt erfahren, und uns freuen auf die Herrlichkeit, die auf Gottes Volk wartet. Es soll uns ein Trost sein, zu wissen, dass wir auf etwas unendlich Größeres hoffen, als wir hier erleben. Fünftens, auch wenn Ängste uns bedrücken im Angesicht von Leiden oder im Angesicht von Ausgrenzung oder dass wir eben unsere ungläubigen Freunde verlieren, auch wenn uns da Ängste bedrücken, so sollten wir dann dankbar sein für den Geist Gottes, der uns ermöglicht, diese Ängste zu überwinden, das Leiden zu ertragen. Und wir sollten trotzdem weiterhin zur Ehre Gottes Gutes tun. Auch im Leiden müssen Christen sich daran erinnern, dass sie auf gutes Betragen achten. Egal was passiert, wir können dem Evangelium keinen größeren Schaden zufügen, als wenn wir Unrechtes tun. Je bekannter wir als Christen sind, desto größer ist der Schaden, den wir anrichten. Und siebtens, Christen, die Scham oder Ungerechtigkeit aushalten, sollten den Blick von sich nehmen und auf die Herrlichkeit Gottes schauen. Ihnen muss klar sein, dass dies geschieht, weil sie Christus folgen. Wir müssen lernen, darauf zu achten. Wir müssen lernen, nicht darauf zu achten, was andere denken, sondern wir müssen lernen, darauf zu achten, was Gott denkt. Mit Blick auf das ewige Gericht müssen Christen wissen, dass ihre Entschlossenheit, Gott zu gehorchen, nicht nachlassen darf. Auch in Momenten des Leidens und des Ertragens von Ungerechtigkeit sollen sie nicht vergessen, dass Gott alles sieht. Weder meine Frau zu Hause oder eure Eltern oder jemand anderes in der Familie oder der Chef bei der Arbeit sieht alles, was wir in unserem Herzen ausmachen. Aber Gott sieht alles. Und ihn können wir nicht betrügen. Auch wenn Christen leiden für Christus, so sollen sie nicht aufhören, Gutes zu tun, um damit ihr Vertrauen auf Gott auszudrücken, als Zeugnis. Gehorsam ist in der Schrift nicht ein Anhängsel des Glaubens, sondern beides ist in der Bibel eben untrennbar miteinander verbunden. Gläubige sind gehorsam und Gehorsame glauben. Petrus ermahnt seine Leser, ihr Leben dem treuen Schöpfer zu übergeben, egal was ihnen in dieser Welt passiert. Abschließend möchte ich mit einem kurzen Vers aus der Apostelgeschichte, als Petrus und Johannes vor den Hohen Rat geführt werden, weil sie Wundertaten im Namen Gottes getan haben. Da heißt es in Apostelgeschichte 5, Vers 41 und 42, sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu erleiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel, hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen, das Evangelium von Jesus Christus. Wenn wir das aus dieser Predigt mitnehmen, dass es uns, ja, dass wir hier nichts zu verlieren haben, sondern dass es uns darum geht, Christus zu verherrlichen, ohne Rücksicht auf unsere soziale Stellung, dann würde ich mich freuen. Nehmt das mit in die kommende Woche. Amen. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Wir singen das nächste Lied, Nummer 251, Sei Lob und Ehre.